HR Info. Himmel und Erde.
Die vierte Vollversammlung des Synodalen Weges tagte seit Donnerstag und bis gestern in Frankfurt. Ein katholischer Reformdialog mit Höhepunkten und Tiefschlägen. Davon berichten wir in der heutigen Ausgabe von Himmel und Erde. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse.
Und ich bin Klaus Hofmeister. Schönen guten Morgen.
209 Delegierte des Synodalen Weges trafen am Donnerstag mittags im Kongresszentrum auf der Frankfurter Messe ein, darunter fast alle deutschen Bischöfe, Vertreterinnen und Vertreter von katholischen Verbänden und Organisationen, Theologinnen und Theologen, Ordensleute. Dazu noch etliche Beraterinnen und Berater. Beim Synodalen Weg geht es ja um die vier großen Reformthemen: Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und Leben in gelingenden Beziehungen, Sexualität und Partnerschaft. Aber noch bevor die zum Teil heftigen Debatten um die insgesamt 14 Konferenzpapiere losgingen, haben einige Delegierte sich auf ein Experiment eingelassen. Sogenannte Straßenexerzitien in der Frankfurter Innenstadt. Eine religiöse Übung mit der Frage: Wo begegnet mir Gott auf der Straße?
Loslaufen, wahrnehmen, nichts und niemanden beurteilen. Keine einfache Aufgabe scheint mir das, doch für Brigitte Lehmann aus Geldern nahe der niederländischen Grenze und Stefan Wiesel aus Essen ist es ein schon eingeübtes Ritual. Allerdings hat Brigitte Lehmann bisher nur Erfahrungen mit Heilfasten und Meditation gemacht. Auf den Straßen Frankfurts göttliche Momente zu finden, innezuhalten und zu sich zu kommen, das ist für sie das erste Mal. Ihre Eindrücke?
Also ich bin gar nicht so viel gelaufen, ich habe relativ oft auch gesessen zwischendurch und das auf mich wirkt lassen, was gerade so an mir vorbei ging, flog. Oder ich habe Gänse gesehen, die so im Gänsemarsch schön hintereinander auf einer Mauer liefen. Das war faszinierend. Die sind mir aber immer wieder begegnet. Es waren genau 7 Stück, also da sind wir wieder bei so einer heiligen Zahl.
Menschen sind dabei oft in anderes vertieft und nicht im Hier und Jetzt unterwegs, ist dir aufgefallen.
Dass also mindestens die Hälfte davon immer nur auf ihr Handy starrte. Der Mann, der mit dem Hund Gassi ging und die ganze Zeit entweder darauf das Handy schaute oder telefonierte. Und ich gedacht habe, boah, gut, dass du jetzt einfach hier nur sitzt und nichts tust.
Stefan Wiesel war dagegen schon öfters kontemplativ auf der Straße unterwegs. Für ihn war der Akt des Laufens wichtig. Nicht nur, weil man bei der Synodalversammlung ziemlich viel sitzt. Auch er lässt sich treiben, ziellos scheinbar, auch wenn er ab und an unerwartete Zeichen auf der Straße findet.
Es gab Pfeile auf der Straße, denen bin ich gefolgt und bin irgendwann im Bahnhofsviertel gelandet und habe mich da ansprechen lassen von Menschen und nehme da tatsächlich auch mit, dass ein Mann zu mir dann sagte: Schau dir die Menschen an. Das ist auch so die Botschaft für mich heute.
Die Pfeile führen am Ende zu einem öffentlichen WC. Das braucht er zu dem Zeitpunkt nicht. Ebenso wenig wie das, was ihm im Bahnhofsviertel angeboten wird.
Brauchst du was? War der Drogenhändler, der mich fragte. Ich brauchte nichts, zumindest davon nicht.
Fragen, die auch symbolisch zu sehen sind, zieht er am Schluss sein Fazit der 2-stündigen Straßenexerzitien.
Ich glaube, dass das urchristlich ist, weil für mich ist es kontemplativ. Die Wirklichkeit so wahrnehmen, wie sie gerade ist und gucken, wo Gott mich in der Wirklichkeit anspricht, die gerade da ist.
Oder was sich Brigitte Lehmann beim Anblick des Dinosauriers fragt, der vor dem Senckenberg-Museum steht.
Warum machen wir das alles hier? Wir brauchen doch einfach nur in Frieden miteinander zu leben. Dann brauchen wir uns auch nicht darüber auseinanderzusetzen, wie Kirche geht, sondern Gemeinschaft und füreinander da sein und die Botschaft Jesu verkünden, ist alles gut.
Gott suchen und die Menschen wahrnehmen. Vor Beginn der Tagung des Synodalen Weges in Frankfurt haben einige der Delegierten sogenannte Straßenexerzitien unternommen. Unsere Reporterin Vaya Stavrianos über die Erfahrung bei solch einer religiösen Übung im Alltag.
Die vierte Vollversammlung des katholischen Reformdialogs Synodaler Weg ist gestern in Frankfurt zu Ende gegangen. Eine weitere Vollversammlung ist für das kommende Frühjahr geplant. Aber schon jetzt wird darüber diskutiert, wie es danach eigentlich weitergehen kann. Schon jetzt ist klar, viele Reformthemen lassen sich nicht so schnell erledigen.
Im kommenden März endet der Synodale Weg mit einer 5. Vollversammlung, aber danach soll es nach dem Willen vieler Delegierter weitergehen, und zwar mit einem Synodalen Rat auf Bundesebene. Bischöfe und Laien sollen weiter gemeinsam an den Zukunftsfragen der Kirche arbeiten. Eine Kirche also in Dauerreform? Manche berufen sich dafür auf niemanden Geringeres als Papst Franziskus, der 2015 in einer Rede erstmals von einer synodalen Kirche sprach. Der Münchner Kardinal Marx war damals dabei.
Ich habe ihm nachher gesagt: Heiliger Vater, Sie haben etwas angestoßen, was noch völlig offen ist. Eine Neuigkeit, Denn er hat nicht gesagt, die Kirche hat auch gelegentlich Synoden, sondern er hat das Adjektiv benutzt, fünfmal, ich habe mitgezählt, Chiesa Synodale. Das ist etwas Neues. Das heißt, auf allen Ebenen ist Synodalität dann etwas, was zum Wesen der Kirche gehört. Dann braucht man auch synodale Bischöfe. Dann braucht man auch einen synodalen Papst. Hat er ein bisschen geguckt, ja.
Andere lehnen eine permanente Reform unter Beteiligung von Laien dezidiert ab. Sie sehen die Macht des Bischofsamtes in Gefahr. Der Regensburger Bischof Voderholzer beruft sich dabei ebenso auf Papst Franziskus.
Synodalität heißt geschützter Raum, kein Druck durch Öffentlichkeit und Medien, kein Parlament. Das hat mir Papst Franziskus in einem persönlichen Gespräch ganz massiv ans Herz gelegt. Synodalität setzt die Hierarchie voraus und kann sie nicht ersetzen. Papst Franziskus rät uns, keine neuen Strukturen, sondern die vorhandenen Strukturen mit wahrem Geist der Synodalität zu gestalten.
Der Synodale Rat soll ähnlich zusammengesetzt sein wie der jetzige Synodale Weg. In ihm sollen Bischöfe und Laien Angelegenheiten der katholischen Kirche in Deutschland beraten und beschließen. Themen, die auf dem Synodalen Weg nicht mehr geschafft werden, sollen im Synodalen Rat weiter behandelt werden. Für die Delegierte Dorothea Schmidt ist ein solches Gremium jedoch ein, wie sie sagte, absolutes No-Go.
Weil er wesentlich in die episkopale Verfassung der Kirche eingreift. Und wir dürfen darüber weder entscheiden noch sie beliebig ändern. Und damit würde sich ein Bischof von Mehrheiten abhängig machen, statt sich dem überlieferten Glaubensgut der Wahrheit des Evangeliums, dem Papst, zu verpflichten. Damit wird dem Bischofsamt das Genick gebrochen.
Zahlreiche Bischöfe bestritten allerdings in der Debatte, dass ein solcher synodaler Rat sie entmachten würde. Der Fuldaer Bischof Gerber erklärte, wenn in der Kirche unterschiedliche Positionen um einen gemeinsamen Weg ringen würden, könnte das auch ein Zeichen sein für gesellschaftliche Debatten.
In der Art des Wie wir mit unseren Spannungen und Polarisierungen umgehen, denen wir nicht ausweichen dürfen, denen wir uns stellen müssen, wenn wir da einen Weg finden des Wie, können wir in unsere Gesellschaft hineinstrahlen. Das ist auch ein Auftrag, gerade jetzt angesichts wachsender Polarisierungen und Spannungen, die auch von gewissen Kräften in diesen Monaten massiv gefördert werden.
Es geht um mehr Partizipation der Laien und verbriefte Mitwirkungsrechte. Der Bochumer Pastoraltheologe Sellmann machte deutlich, dass Bischöfe von einem solchen Gremium auch profitieren könnten. Der Synodale Rat sei eine ausgestreckte Hand von Laien, Ordensleuten und Verbandsvertretern,
die bereit sind, die schwierigen Entscheidungen, die anstehen, mit ihnen gemeinsam zu treffen und mit ihnen auch gemeinsam zu verantworten. Da geht es auch um Entlastung für ihr schwieriges Amt. Deswegen bitte ich Sie, schlagen Sie diese Hand nicht aus.
Nach dem synodalen Weg soll der synodale Rat kommen. Das haben die gut 200 Delegierten gestern beschlossen. Lothar Bauerochse fasste die Diskussionen dazu zusammen.
HR Info. Himmel und Erde.
Zu den in der kirchlichen Öffentlichkeit besonders einflussreichen Stimmen beim Synodalen Weg gehört die Benediktinerin Schwester Philippa Rath von der Abtei St. Hildegard in Aibingen bei Rüdesheim. Sie engagiert sich besonders für die vollständige Gleichstellung von Frauen in der Kirche. Mit Schwester Philippa haben wir gestern unmittelbar nach dem Ende der Tagung gesprochen.
Schwester Philippa, am Donnerstag ist es ja hier in Frankfurt recht fulminant losgegangen mit einer Diskussion, in der mehrere Delegierte gleich von einem historischen Moment gesprochen haben. Aber dann bei der Abstimmung, da gab es einen richtigen Tiefschlag. Der Grundlagentext über eine neue Sexualmoral ist durchgefallen. Er fand nicht die nötige Mehrheit bei den Bischöfen. Es war ja eine schwere Krise für diesen synodalen Weg. Am Donnerstagabend, Schwester Philippa, waren Sie da sicher, dass es hier am Freitag weitergehen würde?
Ja, ich persönlich war mir sicher. Das liegt aber an meinem Naturell. Ich bin immer ein positiv denkender Mensch. Ich bin grundsätzlich hoffnungsvoll und ich weiß aus eigener Lebenserfahrung und aus anderen Zusammenhängen, dass Krisen immer eine ganz wichtige Chance sind. Und im Nachhinein fühle ich mich eigentlich bestätigt, man kann schon sagen, diese fast mittlere Katastrophe, die da am Donnerstag passiert ist, hat die Menschen oder uns, die Synodalen, aufgeweckt, hat Verhaltensänderungen in Gang gesetzt, hat positive Entwicklungen nach sich gezogen, sodass alles, was danach kam ab Freitag, eigentlich sehr insgesamt gute Entwicklungen waren. Und es sind ja auch alle Texte, die dann noch in die Diskussion kamen, mit großen Mehrheiten beschlossen worden.
mittlere Katastrophe, haben Sie gesagt, Schwester Philippa. Das war ja wirklich ein sehr aufwühlender Moment. Viele der Delegierten sind in Tränen aufgelöst, manche haben den Saal verlassen. Wie ist es Ihnen denn persönlich gegangen?
Ich war eigentlich eher zornig, und zwar deshalb, weil ich diesen Ausgang befürchtet hatte und andere mit mir. Und ich hätte mir ein anderes Setting insgesamt gewünscht. Es war klar, es waren eine ganze Reihe von Bischöfen nicht anwesend. Die hatten andere Verpflichtungen, konnten also offenbar nicht kommen. Und in dieser Gruppe der nicht Anwesenden waren einige, die mit Ja gestimmt hätten. Und das Ergebnis dieser Abstimmung war ja so knapp. Wir dürfen ja nicht vergessen, es war eine Riesenmehrheit der Delegierten für diesen Grundlagentext zu einer Erneuerung der Sexualethik. Und es waren auch über 60% der Bischöfe dafür. 3 Bischofsstimmen mehr hätten die Sache durchgebracht. Mhm. Und die waren irgendwo unterwegs. Und das ist natürlich eine Sache, die einfach, ja, man kann sagen, ärgerlich, tragisch, traurig. Hätte man es verhindern können, hätte man sie
zuschalten können,
das wäre meine Option gewesen. Oder hätte man sie noch irgendwie bewegen können, ihre anderen Termine zu verschieben. Aber offenbar waren die Verantwortlichen, vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass es so knapp werden würde bei den Bischöfen. Also mir tat es leid. Und aus heutiger Sicht jetzt, wenn wir diesen Text heute noch besprochen hätten, ich glaube, heute wäre er durchgekommen.
Also fast schon sowas wie eine Tagungspanne, kann man ja sagen. Bei vielen hat ja besonders für Empörung gesorgt, dass die Bischöfe, die dann mit Nein stimmten später, vorher ihre Probleme mit dem Text gar nicht deutlich gemacht haben. Da war dann von Feigheit und Heckenschützen die Rede, weil sich nur 2 von 21, die sich dagegen geäußert haben, überhaupt zu erkennen gegeben haben. Haben Sie das auch so empfunden?
Das ist ein ganz großes Problem für mich von Anfang an gewesen. Es gibt einfach zu viele unter den Bischöfen und fast noch mehr unter den Weihbischöfen, wo keiner genau weiß, wie sie denken, die sich bisher sehr zurückgehalten haben, die in den Foren nur sehr begrenzt überhaupt dabei waren. Das ist das, was viele dann auch wirklich frustriert hat. Ob das ein mangelndes inhaltliches Interesse ist oder ob einfach auch eine Angst da ist, die eigene Position zum Ausdruck zu bringen. Es ist so. Und Gott sei Dank ist aber dieser Eklat von Donnerstag hat dazu geführt, dass dann am Freitag in der Grundlagendiskussion über den Text des Frauenforums sich unglaublich viele Bischöfe und Weihbischöfe auch endlich mal zu Wort gemeldet haben, von denen wir früher kaum was gesehen haben und die irgendwie als graue Masse erschienen, ja.
Am Donnerstag nach sozusagen dieser mittleren Katastrophe, da haben sich ja einige der Bischöfe erklärt und haben gesagt, das hänge auch mit ihrem Weihegelübde zusammen, mit ihrem Treueversprechen gegenüber dem Papst. Wie ordnen Sie das ein?
Ich muss das respektieren. Da hat sich vor allem Weihbischof Schwaderlapp von Köln sehr deutlich zugeäußert.
Aber heißt das, dass es keine Reform, kein Nachdenken über eine veränderte Kirche geben
Inhaltlich
darf?
Inhaltlich kann ich dem nicht folgen. Und zwar aus dem Grund, ich selber bin ja Ordensfrau. Wir haben Profess gemacht. Das ist auch eine Treueeid, wenn man so sagt, ja. Gott und der Gemeinschaft gegenüber. Und die habe ich persönlich, habe sie vor 30 Jahren abgelegt. Das heißt aber für mich, das Leben, unser Leben ist dynamisch. Es ist lebendig, es verändert sich. Meine Treue bezieht sich auf das Dabeibleiben in der Gemeinschaft. Und ich denke, es haben auch manche zum Ausdruck gebracht, das gilt auch für den bischöflichen Treueeid. Wir leisten kein Treueeid auf irgendetwas einzementierte Wahrheiten, sondern auf eine lebendige Tradition. Und Tradition verändert sich und Kirche verändert sich, die Gesellschaft verändert sich und ich habe also nur sehr begrenzt Verständnis für dieses Argument und habe aber auch sehr erfreut wahrgenommen, dass doch eine ganze Reihe Bischöfe das auch anders sehen und das auch so geäußert haben.
Hm. Ein nächstes großes Grundlagenpapier, das dann zur Abstimmung stand nach dieser Krise, das war das Thema Frauen in kirchlichen Ämtern. Es gibt ja in Rom eigentlich ein Diskussionsverbot, also dass man gar nicht mehr über diese Frage diskutieren kann. Die sei nämlich ein für alle Mal entschieden. Was können Sie denn da überhaupt noch fordern?
Dass die Diskussion wieder eröffnet wird. Das ist auch das Ziel dieses Grundlagentextes, der hervorragend ist, den ich nur jedem und jeder zur Lektüre empfehlen kann. Er ist im Internet abrufbar. Es ist ein ganz wunderbarer Text, der auch verständlich, soweit man Theologie verständlich darstellen kann, ist. Wir möchten mit diesem Grundlagentext erreichen, dass über das Thema Frauen in Ämtern und Diensten der Kirche wieder ergebnisoffen diskutiert wird. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass dieser Text jetzt so eine große Zustimmung gefunden hat. Wir sind als Deutsche natürlich nur eine Stimme in der Weltkirche, aber wir hatten ja Gott dank auch drei Kommentatoren unseres synodalen Wegs aus dem Ausland, vorgestern oder gestern war es, glaube ich, die zu Wort kamen, die alle gesagt haben, das war Belgien, Luxemburg und die Schweiz, jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin, die alle gesagt haben, bei ihnen ist das Thema genauso virulent. Das Thema Frauen in der Kirche ist im Moment, ja, also ich wage zu behaupten, in der Weltkirche auch auf allen Kontinenten, wenn auch in unterschiedlichen Stärken und Geschwindigkeiten, Thema. Und die deutsche Theologie ist bekannt als eine gute Theologie. Und ich war selbst in diesem Frauenforum dabei bei der Erarbeitung der Texte. Wir haben hervorragende Theologinnen, Dorothea Sattler, Margit Eckhold, Ute Leimgruber, also diverse, die sich beteiligt haben, die diese Texte hauptsächlich verantwortet haben. Und dieser Text kann wirklich zur Diskussion Grundlagen bieten. Und insofern bin ich total dankbar, dass der Text verabschiedet wurde.
Aber auch da haben in der Diskussion einige Bischöfe, sage ich mal, ihre Bauchschmerzen ausgedrückt. Vor allen Dingen damit, dass im Grunde der synodale Weg dieses, ich sage mal, Basta-Wort von Papst Johannes Paul II. Nicht akzeptiert und sagt, doch, wir wollen darüber diskutieren. Dann ist das sozusagen nochmal deutlich gemacht worden, das ist jetzt kein Beschluss, sondern das ist ja eigentlich nur ein Beitrag in der Debatte. Mhm. Ist das nicht am Ende dann doch viel zu schwach? Kommentatoren haben gesagt, die Bischöfe, die Bauchschmerzen haben, haben ihr eigenes Nein jetzt eigentlich nach Rom delegiert, wo ein Nein zu erwarten ist.
Da bin ich nicht so sicher, ob wirklich ein Nein erwartet werden kann in Rom. Wir dürfen Papst Franziskus und nicht unterschätzen. Ich glaube, er will die Diskussion fördern und deshalb ja auch die Bischofssynode vom nächsten Jahr. Mir ist entscheidend, dass dieser Text in der Weltkirche bekannt wird. Und in diesem Text sind alle wichtigen theologischen Argumentationen aufgeführt. Und ja, Bauchschmerzen dürfen sein. Also es ist, wir wollen niemanden zwangsverpflichten auf eine Frauenordination. Aber die Diskussion darüber muss eröffnet werden oder wieder eröffnet werden. Und es geht ja letztlich, Sie sprachen ja an, das Dokument von Papst Johannes Paul II., Ordinatio Sacerdotalis, wo also sozusagen, was Sie als Basta-Entscheidung bezeichnet haben, eine Diskussion mehr oder weniger verboten wurde. Wobei jede Mutter und jeder Vater weiß, was, wenn man eine Diskussion verbietet, wird sie erst recht angeregt. Es geht ja darum, die Verbindlichkeit dieser Aussage des verstorbenen Papstes nochmal schlichtweg nicht in Zweifel, aber doch anzufragen. Ja, das ist kein Dogma, das ist eine Äußerung. Es wird ihm immer dogmatischen Charakter zugesprochen, das stimmt aber nicht. Und insofern denke ich mir, man kann Diskussionen, die einmal geführt werden, auch nicht mehr zurückdrehen. Eine Wirklichkeit, die da ist, kann man nicht einfach ignorieren. Und unser Text leistet einen wichtigen Beitrag und wir schauen mal, wie sich's entwickelt. Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich.
Es gibt natürlich viele Frauen in Deutschland, die sich viel mehr erwartet hätten, die gesagt hätten, fordert doch einfach die Priesterinnenweihe. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Wir können in Deutschland, das sage ich auch allen Menschen, denen ich begegne, wir können in Deutschland nicht über das Thema Priesterweihe entscheiden. Das muss die Weltkirche tun. Und wir können einbringen, dass wir das Thema für sehr wichtig halten. Wir können darum bitten, dass eine Synode zum Thema Frauen, eine Weltsynode einberufen wird oder auch ein drittes Vatikanisches Konzil. Aber ich denke, es sind in den Grundlagendiskussionen unseres Frauenforums ist sehr, sehr klar, dass der Ausschluss der Frauen von der Priesterweihe, der muss begründet werden, ja. Und der ist nicht weder biblisch noch sonst wie gut genug begründet. Und unsere Fachtheologinnen haben die ganzen Argumente, die gegen die Weihe von Frauen immer wieder eingebracht werden, auf eine wunderbare Weise aufgegriffen und ja, richtig gestellt. Gerade die biblischen Teile in diesem Dokument sind wirklich lesenswert. Was alles an Frauen, sag das jetzt mal so salopp, an Frauenpower in der Urkirche vorhanden war, von dem einfach nicht mehr die Rede ist. Und warum und wieso die Frauen langsam aber sicher ab dem 2. Jahrhundert aus den Leitungsfunktionen der Kirche entschwunden sind, kann man dort alles wunderbar nachlesen. Also es kann sein, dass ungeduldige Frauen, ich bin von Natur aus auch ungeduldig, enttäuscht sind, aber ich habe nie damit gerechnet, dass wir jetzt für die Priesterinnenweihe ein Dokument erstellen. Das können wir gar nicht. Wir können nur sagen, wir wollen darüber weltkirchlich verantwortet, theologisch fundiert sprechen.
Ein Rückblick auf die 4. Tagung des Synodalen Weges in Frankfurt und was dabei erreicht worden ist, vor allem im Blick auf die Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche. Darüber haben wir gesprochen mit Schwester Philippa Rath, Benediktinerin aus der Abtei St. Hildegard in Aibingen bei Rüdesheim und Delegierte beim Synodalen Weg.
Die 4. Vollversammlung des Synodalen Weges, die gestern in Frankfurt zu Ende gegangen ist, war eine Tagung im Krisenmodus. Am Ende zeigte sich das Synodenpräsidium erleichtert, dass nach schwierigem Beginn doch noch einiges erreicht worden sei. Nach dem anfänglichen Schock habe es einen Wandel gegeben hin zu einem einfühlsamen und intensiven Dialog. Die beschlossenen Reformvorschläge wollen die deutschen Bischöfe jetzt im Vatikan vorlegen und in den weltweiten von Papst Franziskus angestoßenen synodalen Prozess einbringen. Aber wie ist diese durchaus turbulente Synodalversammlung zu bewerten? Dazu ein Kommentar von Klaus Hofmeister.
Fast wäre der Tiefschlag, den eine konservative Minderheit der Bischöfe dem synodalen Weg gleich zum Auftakt versetzt hat, zum Knockout geworden. Ein Scheitern des synodalen Weges konnte im letzten Moment noch vermieden werden, aber der Graben zwischen Kirchenvolk und den Bischöfen hat sich vertieft, das Misstrauen vergrößert. Ausgerechnet einer Reform der Sexuallehre versagten mehr als ein Drittel Bischöfe ihre Zustimmung. Eine Lehre, die schon seit Jahrzehnten beim Kirchenvolk nur noch Kopfschütteln auslöst, mit dem Verbot von Pille und Kondom, mit ihrem Verdikt, dass homosexuelle Menschen gefälligst keusch zu leben haben. Wenn Bischöfe ihr Nein mit ihrem Bischofseid begründen, die Lehre der Kirche unversehrt und rein zu bewahren, klingt das in den Ohren der meisten Synodalen nur zynisch. Und es stellt sich die Frage, wem sich die Bischöfe eigentlich verpflichtet fühlen in ihrem Hirtendienst. Einer historisch überholten Kirchenlehre oder den Menschen, die damit nachweislich nichts mehr anfangen wollen. Besonders empörend war es, dass nur 3 der 21 Bischöfe, die am Ende die neue Sexualethik zu Fall brachten, sich vorher in der Debatte als Reformgegner zu erkennen gegeben hatten, sodass das verständliche Gefühl entstand, hier sind konservative Heckenschützen am Werk, denen es um strategische Reformblockaden geht, denen die ganze Richtung nicht passt. Unter dem Eindruck der Krise des ersten Tages dämmerte einigen Bischöfen wohl doch, welches fatale Signal der Reformverweigerung von Frankfurt ausgehen würde, wenn alle vorliegenden Reformpakete scheiterten. So fanden weitere Papiere doch noch die nötige Mehrheit. Ein Argumentationspapier zugunsten der Priesterweihe von Frauen und ein Votum an Rom, das praktizierte Homosexualität im Katechismus nicht mehr als schwere Sünde aufgeführt wird, kam auch durch, immerhin. Aber an der harten Wahrheit, dass die Bischofskonferenz gespalten ist in eine reformwillige Mehrheit und eine Fraktion der Bremser, kommt der synodale Weg nicht vorbei. Oder anders gesagt, einige Bischöfe werden sich als Hirten ihrer Herde bewähren, andere werden am Ende als Führer ohne Volk dastehen.
Klaus Hofmeister kommentierte den Verlauf und die Ergebnisse dieser 4. Vollversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt. Und damit geht die Sendung Himmel und Erde in HR Info zu Ende. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Für heute verabschieden sich Lothar Bauer-Ochse
und Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.